Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe vom Roundup. Und hiermit grüße ich niemanden weiter, außer mich selbst, der richtig gehört. Es ist momentan mal wieder Messezeit. Die Polaris in Hamburg läuft und Tim ist da auch voll beschäftigt. Und der Matthias hat sich die Stimme abgeschossen. Deswegen mache ich heute mal den Solo-Podcast für euch. Und ich sag's mal so, wie es ist. Habe ich noch nicht und wird auch sehr spannend für mich werden und ich hoffe trotzdem, dass ihr einigermaßen zufrieden damit seid. Jedenfalls ist das so ein bisschen mein Gedanke, den ich gerade so habe. Aber hey, wir reden natürlich über News, das mache ich ja nun mittlerweile seit 10 Jahren auf YouTube und wenn ich über ein Thema reden kann, dann natürlich über News und wir haben doch einige interessante Sachen dabei. Ich habe mir extra so ein paar News rausgesucht, nicht nur Nintendo, wir sind ja sonst sehr Nintendo-lastig, sondern haben tatsächlich dieses Mal 3 Themen. Einmal Nintendo an sich, und zwar ein taufrisches Thema, das heute erst aufgekommen ist. Dann haben wir Xbox Game Pass und die Erhöhung und was ich darüber denke. Und wir haben die aktuelle PlayStation 6 Hardware, die durchaus interessant sein könnte. Und natürlich muss ich das auch ein bisschen von meiner technischen Seite sehen, denn ich kann es nicht auslassen. Es wäre nämlich eine Besonderheit in Sachen AMD auch dabei. Dazu aber gleich mehr. Kommen wir erstmal zum Nintendo-Hack. Und zwar die sogenannte Crimson-Gruppe hat sich jetzt dazu geäußert. Die haben nämlich jetzt direkt auf die Systeme von Nintendo zugegriffen und haben da wohl auch einen Beweis-Screenshot hochgeladen. Und wenn ich mir den so angucke, dann denke ich mir so, wirkt durchaus strukturiert, aber eigenartig. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, wenn es darum geht, wenn ich mir diesen Screenshot angucke. Ich meine, wir sehen hier eine ziemlich saubere Auflistung. Die Ordner heißen alle was mit Nintendo Topics, CMS Manual oder aber Nintendo Topics, NCOM, Dev Admin oder aber auch Nintendo Topics Production und die Ordner sind auch alle klar einsehbar, zumindest auf diesem Beweis-Screenshot von dem Crimson Collective. Und jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht sind das irgendwelche Idioten, sage ich mal, ganz deutsch, die jetzt einfach mal gemeint haben, boah, wir erstellen ja jetzt einfach mal so ein paar Ordner und ja, also es ist ein bisschen eigenartig, muss ich sagen. Ich sehe das aus mehreren Sachen, denn wir haben auch eigenartige Ordner, wie zum Beispiel 2111 RS-Log oder Config-Bucket 7880962 und so weiter. Und ein Ordner, der einfach nur heißt For-Stress-Test und so. Das könnte jetzt natürlich erstmal alles gut durchdacht sein, aber es könnte natürlich auch genauso von KI gemacht sein. Das müssen wir natürlich sehen. Jedenfalls haben diese gleichen Leute wohl schon vor kurzem die Server von Red Hat auseinandergenommen und da Kundendaten abfließen lassen. Unter anderem aber auch wichtige Kundendaten, die durchaus zu Problemen sorgen könnten. Und so direkt in ein Nintendo-System einsehen zu können, ist schon kurios. Wir haben auch keine japanischen Schriftzeichen drin, nichts, gar nichts. Es sollen aber angeblich japanische Server sein. So zumindest der aktuelle Stand zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ja, mir erschließt sich da noch nicht alles, wenn ich ehrlich bin. Sollte das aber wirklich der Fall sein, dann haben wir, oder nicht wir, sondern eher Nintendo an allererster Stelle ein Problem. Denn wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel angucke, Ordner wie Staging Assets oder ähnliches, dann ist das durchaus auch Material, das noch nicht freigegeben ist. Oder es gibt zum Beispiel auch Ordner mit Staging Admin oder Production Preview, Production Assets, Production Admin und so weiter. Jetzt ein Ordner nach Admin zu benennen, ist ein bisschen eigenartig, ist keine gewöhnliche Struktur und wirkt auch so ein bisschen willkürlich, dass man einfach gesagt hat, hey AI, guck mal, wir haben hier so Nintendo, was kannst du mir hier geben auf Englisch, was du erfüllen kannst und so. Aber nehmen wir jetzt mal den Hack für realistisch, wie ich es gerade schon angedeutet habe, dann wird uns wahrscheinlich demnächst einiges erwarten. Das Crimson Kollektiv erwartet natürlich jetzt erstmal Geld von Nintendo, aber ich glaube, da werden sie nicht weit kommen. Und sich mit einem Verein anzulegen, der nicht dafür bekannt ist, unbedingt milde mit solchen Leuten umzugehen, halte ich schon für gewagt. Und das ist natürlich erstmal so eine Sache, wo sich Hacker-Kollektive wahrscheinlich so ein bisschen auf die Schulter klopfen können und sagen können, hey, guck mal, hier, Nintendo, wir trauen uns das. Aber sollte auch nur einer von denen, wenn der Hack denn echt ist, da in irgendeiner Weise ans Tageslicht rücken, ich glaube, der wird seines Lebens nicht mehr froh. Ich meine, Nintendo hat in der Vergangenheit schon Leute verklagt, unter anderem jetzt erst vor kurzem eine Einzelperson auf 4,5 Millionen Euro mal wieder und das nur im Gegenwert von 30 Nintendo Switch Release Titeln und angeblich soll er Tausende in Betracht gezogen haben. Aber direkt auf die Server von Nintendo zurückzugreifen, halte ich doch für schon fast wahnsinnig. Denn gerade die japanischen Geschäftsleute sind doch da sehr direkt und auch sehr konservativ, was sowas angeht. Ich glaube, der würde seines Lebens nichts mehr froh werden, wenn er jetzt wirklich am Ende dann dasteht und zugeben muss, dass er das war. Oder sie. Vielleicht, ich weiß es nicht so genau, aus welchen Leuten das jetzt besteht, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es wahrscheinlich ein Mann ist, weil einfach gefühlt 90% Männer in solchen Szenen unterwegs sind. Aber natürlich kann es auch weiblich sein. Wir müssen das Ganze dann natürlich noch sehen. Ich bin auch der Meinung, dass die Struktur, so wie sie hier aufgebaut ist, erstmal ein bisschen eigenartig aussieht. Denn es gibt keine Unterordner. Ne? Also wir haben hier nur Nintendo-Topics-Mail, Nintendo-Topics-Ncom-Dev-Admin und so weiter. Aber es könnte natürlich auch eine FTP-Struktur sein, die das Ganze dann aufschlüsselt. Wir müssen es dann natürlich noch sehen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt alles so erstmal seinen Weg geht und voraussichtlich das Crimson Collective genauso wie bei Red Hat keine Millionen bekommen wird von Nintendo, dann dürfen wir uns wahrscheinlich in Zukunft auf einige Sachen freuen, die uns vielleicht gar nicht so erwartet haben. Denn sollten diese Ordner echt sein, dann sehen die wirklich aus wie Entwicklerordner, die man so auch hinnehmen könnte, sauber strukturiert, die man dann auch nach und nach so schön aufklicken könnte. Und wenn wir dann wirklich sagen, Sachen haben wie Production, Production Admin, Production Backup, was ja schon wieder so ein bisschen eigenartig ist, ne? Production und Production Backup. Warum sollte man auf demselben Server denn ein Backup anlegen? Aber vielleicht hat man ja so sogar Zugriff auf mehrere Server. Dann dürfen wir wahrscheinlich demnächst einige Leaks erwarten. Und das große Problem, was ich da drin sehe, ist die Nintendo Switch 2 gerade. Nicht, weil die Konsole jetzt scheiße ist oder so. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Aber so kurz nach Release und mit diesem Verkaufserfolg, der sich aber meines Erachtens nach nicht mehr lange halten wird, weil einfach der Software-Nachschub gerade so ein bisschen fehlt und Metroid das wahrscheinlich nächsten Monat auch nicht unbedingt ausgleichen kann. So kurz danach so einen riesen Leak zu haben, wird schwierig, sage ich euch so, wie es ist. Wenn ich mir jetzt die nochmal auf die Ordner Production gehe, Production Assets, Production Preview, dann könnte es nämlich auch durchaus bedeuten, dass da eventuell schon eine nächste Revision der Nintendo Switch 2 drinsteckt. Denn wir wissen ja, bei einer normalen Konsole oder bei einem normalen Konsolenzyklus ist es so, dass die neue Konsole geplant wird, sobald die alte Konsole auf den Markt ist. Ja, man plant dann, man guckt sich den Markt erstmal ein paar Monate an, aber die ersten, ich sag mal, die ersten Entscheidungen, die fallen schon mal dann, wenn man sieht, okay, die Konsole verkauft sich gut, können wir so ein Projekt jetzt nochmal nachschieben. Und wir wissen ja von der Nintendo Switch 2 mittlerweile, die sollte ja schon ursprünglich 2024 auf den Markt kommen, aber die Nintendo Switch 1 lief halt so gut, dass man gesagt hat, ja, okay, das lassen wir jetzt erstmal so laufen. Und man merkt es auch ein bisschen an der Software. Denn ein Mario Kart World zum Beispiel hätte zum Release ruhig noch ein paar mehr Features brauchen können. Gerade in der Preiskontroverse, die wir hatten. Dann haben wir aber auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Donkey Kong Bonanza, das leider, naja, performance-technisch nicht so performt, wie wir es von Nintendo eigentlich gewohnt wären. Und das liegt vor allem daran, dass beide Titel eigentlich eine Nintendo Switch 1 Entwicklung waren. Und bei Mario Kart World merkt man, okay, man hatte ein bisschen zu viele Ambitionen für die Nintendo Switch 1 und hat es deswegen aufs zweite System gepackt. Auch wenn die Grafik immer noch hübsch ist, eine Nintendo Switch 2 kann halt wesentlich mehr. Und das beweist halt schon ein Release-Titel namens Cyberpunk 2077. Aber wir haben auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel bei Donkey Kong Bonanza, wo wir einfach die Ruckler haben, wo man merkt, okay, 3D-Donkey Kong war schon seit 2021 so ein Ding, das kurz nach den Gerüchten des Tegra 239 aufkam. Also des Chips, der jetzt schon in der Nintendo Switch 2 arbeitet, der aber mittlerweile seit 2021 auch schon fertig ist. So, und dann kommen wir zu einem und dem anderen, wo ich sage, es ist irgendwie so gerade ein bisschen lau um die Nintendo Switch. Auch Metroid Prime 4, das wissen wir ja ganz offiziell, ist ein Nintendo Switch 1 Titel. Und der kommt ja auch noch für die Nintendo Switch 1 parallel raus. Wir haben momentan einfach keine Software, die die Leute nachhaltig begeistert. Auch wenn Donkey Kong Bonanza ein ganz tolles Spiel ist, aber es macht sich immer so ein bisschen das Geschmäckle breit. Warte mal, Nintendo Switch 2 Spiele, die kosten jetzt 10 bis 20 Euro mehr als der Vorgänger. Aber ich kriege ja irgendwie nicht mehr dafür, außer vielleicht ein bisschen bessere Grafik oder vielleicht ein paar mehr Spieler auf der Strecke oder ähnliches. Oder es fehlen sogar Features, die jetzt erst nach und nach bei Mario Kart World nachgepatcht werden. Und dann haben wir halt immer dieses Unterschwellige, da wäre noch mehr gegangen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht könnt ihr euch ja auch dazu in den verschiedenen Kommentarspalten bei YouTube, bei Steady, bei Patreon mal äußern. Aber ich bin der Meinung, so langsam verliert die Konsole ein bisschen ihren Drive. Ich sehe die Konsole immer öfter in den Läden stehen. Ich meine, Furukawa hat ja versprochen, dass die Konsole auch wirklich nachhaltig geliefert wird. Also, dass auch jeder seine Nintendo Switch 2 innerhalb von ein paar Wochen bekommen wird. Und das hat er auch eingehalten. Es macht sich aber so ein Geschmack breit. Ich meine, die Konsole verkauft sich super und hat auch die PlayStation 4 im selben Zeitraum überholt in den USA. Während die PlayStation 4 nämlich 2,2 Millionen Einheiten abgesetzt hat, hat die Nintendo Switch 2 2,4 Millionen Einheiten abgesetzt und sogar 77% mehr als die Nintendo Switch 1 im selben Zeitraum. Aber ich habe so ein bisschen die Angst, dass das gerade so der erste Hype ist. Und jetzt sehe ich die langsam, aber sicher auch wieder in den Regalen rumliegen. Die wird zwar immer noch gut verkauft, da liegen jetzt nicht mehr als 4-5 Stück, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich mich jetzt beeilen müsste, die Konsole zu bekommen. PlayStation 5 war ja nochmal eine andere Nummer. Da hatten wir Corona, Chipknappheit und so weiter und so fort. Da hatten wir nochmal einiges an Problemen aufzubereiten. Aber die Nintendo Switch 2 ist gerade gut verfügbar und ist auch bestellbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Amazon gucke, dann können wir hier einfach mal reinschauen. Ich mache das jetzt hier mal im Live-Betrieb. Nintendo Switch 2. Ein Tageslieferung mit Mario Kart 499 Euro. Also man ist auch schon ein bisschen vom Preis runtergegangen. Und Mario Kart kostet in diesem Bundle gerade mal 30 Euro mehr. Und das lässt schon so ein bisschen durchscheinen. Zum Beispiel in Pokémon Legenden ZA kostet aktuell 55 Euro. In Donkey Kong Bonanza Switch 2 60 Euro. Und so weiter und so fort. Und auch der Pro-Controller ist schon ein bisschen runtergegangen mit 77 Euro. Also diese Release-Preise, die bezahlen wir schon lange nicht mehr. Und das lässt mich dann doch schon so ein bisschen als, ich will mich nicht als Branchenveteran bezeichnen, um Gottes Willen, ich bin seit 10 Jahren jetzt dabei, aber so ein bisschen die Erfahrung zeigt, oder Mario Kart World 70 Euro, die Erfahrung zeigt, normalerweise gehen ja Nintendo-Spiele nicht so hart runter. Und das ist schon eine eigenartige Sache, wie ich finde, gerade weil wir so ein durchgehendes Ding gerade sehen. 70 Euro für Mario Kart World. Hm. Legend of Zelda Breath of the Wild, Nintendo Switch 2 Edition und auch TOTK knapp über 60 Euro. Also wir sind im Einzelhandel langsam wieder bei den in Anführungszeichen Normalpreisen angekommen. Und da macht sich denn bei mir schon der ein oder andere Gedanke breit. Entweder hat sich Nintendos Preisstrategie nicht durchgesetzt, oder wir wissen noch nicht, was Nintendo jetzt plant oder ob es intern schon Änderungen gibt. Und man muss auch dazu sagen, wenn jetzt wirklich dieser Hack dazu kommt und man eventuell Zukunftsprojekte von Nintendo sieht, hardwaremäßig, die man jetzt natürlich schon anfangen muss zu planen. Denn auch mit Nvidia wird man im stetigen Austausch sein, dass man am Ende sagen muss, hey Nvidia, wie sieht's aus? Zu wann könnt ihr uns den besseren Chip liefern? Also das bedeutet, entweder wie bei der Nintendo Switch OLED Edition nur in einer kleineren Form, also dass der energiesparender ist, oder aber schon in einer erweiterten Version, vielleicht mit dem Motion Flow Accelerator aus der GeForce 4000 Generation, die dann ermöglicht, Frame Generation abzubilden. Das wäre kein Problem mit dem aktuellen Chip. Der basiert zwar auf Ampere, aber die GeForce 4000 Generation war auch nur ein überarbeitetes Ampere. Also das heißt, GeForce 3000 zu 4000, auch hier hat Nvidia hauptsächlich an der Effizienz gearbeitet, an mehr Takt und hat dann noch den Motion Flow Accelerator dazugepackt, dass man mehr Frames bekommt. Und da bin ich der Meinung, wenn jetzt so ein tiefer Einschnitt kommt, hat Nintendo ein Problem. Denn wenn wir jetzt wirklich den Markt so mal beobachten und uns angucken, was jetzt wirklich da so bei rumkommt bei den Preisen und dass man so weit runtergeht, das ist ungewöhnlich für Nintendo. Oder aber Nintendo muss sich langsam auch den Marktgegebenheiten geschlagen geben, wenn man mehr Geld haben will von den Leuten und nicht mehr mit den niedrigeren Preisen als die Konkurrenz rangehen will, sondern halt auch mithalten will, dann muss man vielleicht auch auf der zweiten Instanz sagen, wir müssen jetzt auch mit den Preisen runtergehen, damit wir konkurrenzfähig bleiben. Also das sind so meine Gedanken dazu und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet, denn ich bin der Meinung, Nintendo hat sich ein wenig verkalkuliert. Ich kann es nicht genau sagen und ich wünsche es Nintendo natürlich auch nicht, aber ich glaube nicht, dass man die Preise halten kann. Auch Super Mario Party Jamboree, 61,90 Euro und das halt nicht nur bei Amazon, sondern auch schon bei Mediamarkt und Co. Ja, und auch der neueste Release Super Mario Galaxy plus Super Mario Galaxy 2 ist mittlerweile auch schon um 11 Euro gefallen. Ja, wir sehen also, der freie Markt entscheidet immer noch und solange man sagen kann, ey, die Preise gehen runter, ist das immer eine Reaktion des Herstellers. Und da wäre der Hack natürlich jetzt ein Rieseneinschnitt. Okay, aber machen wir mal den direkten Sprung von Nintendo und der Nintendo Switch 2 zu dem Schlusslicht der aktuellen Konsolengeneration, und zwar zu Xbox. Und huiuiuiui, haben wir da eine Menge News-Themen da in letzter Zeit gehabt, die Xbox wirklich beschäftigt. Und da würde ich jetzt gerne mal anfangen mit der Preiserhöhung des Game Passes. Und das ist wirklich so eine Sache, als die kam, da dachte ich erst so, verlese ich mich gerade? Denn vorher hat der Game Pass ungefähr 18 Euro gekostet. Ihr habt die Titel Day One bekommen, ihr habt also die Exklusivtitel, die Xbox-Exklusivtitel, ihr habt die Day One bekommen, ihr habt viele andere Titel bekommen, die sich Microsoft teuer eingekauft hat, was wir ja auch schon wissen, von einer geleakten Liste, was man da ausgegeben hat. Unter anderem hat sie zum Beispiel Black Ops 6 alleine 300 Millionen gekostet, weil man hat nicht die Game Pass-Käufe damit wieder reingekriegt. Also COD ist in diesem Fall kein Zugpferd gewesen. Und das ist natürlich sehr traurig, trotzdem er nur 18 Euro gekostet hat. Und wo jeder gesagt hat, das muss doch mehr einschlagen. Man bekommt so viel Gegenwert dazu. Und Ja, dann ist es so, dass Microsoft sich jetzt gedacht hat, okay, wir erhöhen das Ganze jetzt. Nämlich, wenn ihr jetzt die volle Game Pass-Packung haben wollt und noch mehr, denn es sind jetzt auch Titel von Ubisoft und EA mit in das feste Abo gerutscht, dann zahlt ihr ab sofort jetzt 26,99 Euro brutto, beziehungsweise in den USA 29,99 Dollar netto plus Steuern für den vollen Game Pass. Es gibt jetzt noch Alternativen. Es gibt quasi den Game Pass Premium, der vorher der Game Pass Standard war. Das hört sich natürlich ein bisschen besser an. Der fällt dann nochmal ein bisschen niedriger aus. Aber es gibt auch noch den Game Pass Entry sozusagen und der kommt dann mit 50 Titeln. Aber die sofort verfügbaren Xbox-Exklusivtitel, die gibt es erst ab 26,99. Und das ist eine Preiserhöhung, die ist aus mehreren Standpunkten für mich sehr schwierig. Denn der erste Standpunkt, den ich hier anrufen will bei Microsoft, ist erstens, sie sind absolut kein Marktführer. Die Xbox verkauft sich nicht, leider. Es ist, wie ich immer wieder schön betone, eine meiner Lieblingskonsolen, weil sie gut konstruiert ist. Aber da komme ich dann halt auch wieder als Technikfreak von der Hardware-Seite her. Das darf man dabei immer nicht vergessen. Sie ist gut konstruiert, sie ist leise und sie macht ihren Job. Die Softwarebasis, die da drauf ist, ist leider nicht so dolle. DirectX, was da drunter läuft, ist jetzt nicht so die geilste Konsolenschnittstelle, weil sie auch die nominell leistungsschwächere Hardware nicht so gut abrufen kann, wie zum Beispiel eine PlayStation 5 oder eine Nintendo Switch 2, wo die Schnittstellen extra für diese Hardware konstruiert wurden. Und das merkt man an allen Ecken und Enden, gerade bei der Unreal Engine 5 und so, da sieht man bei der PlayStation 5 schnell mal, okay, da ist nochmal mehr Leistung rausholbar. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ansonsten ist das eine schöne Konsole, zumindest die Xbox Series X. Dann haben wir aber auch noch die Xbox Series S und die, sage ich mal, ich wusste von Anfang an schon nicht so richtig, was Microsoft damit will, denn ich sag's mal so, für ein gutes Ding halte ich die nicht. Vor allem, weil sie jetzt mit den Erhöhungen in den USA eben mal locker flockige $400 kostet. Und $400 für eine Einstiegskonsole, die wirklich nicht auf einem guten Niveau ist in Sachen Grafik und so, sondern wirklich nur für Leute ist, die sagen, ach ja, ist mir egal, welches Auto ich fahre, Hauptsache ich komme von A nach B, ist kein guter Preispunkt. Und die dritte Sache ist einfach, die Xbox Series X kostet mittlerweile $799 plus Steuern, wenn du die größte und fetteste Version nimmst. Also genauso, also $100 mehr als zum Beispiel eine PlayStation 5 Pro. Klar, mit Laufwerk, aber trotzdem weniger Leistung. Und das kann Microsoft einfach nicht durchsetzen. Und jetzt kommt noch der Punkt, dass man sagt, das ist kein Abo zum Vergessen. Also das heißt, wenn du zum Beispiel ein Abo abschließt, ich habe zum Beispiel damals Disney Plus abgeschlossen, weil ich dachte, hey, cool, für 6,99, ich habe da so ein Angebot bekommen. Das ist eine geile Sache, nehme ich. Mittlerweile bin ich da aber auch bei 11,99 und bin immer weiter am Überlegen, brauche ich das denn wirklich? Wie oft schalte ich denn Disney Plus ein? Denn was ich über Disney Plus mal gemacht habe, ist Knight Rider nachts, oder war es Amazon? Jetzt muss ich überlegen. Aber auf jeden Fall, was ich nachgeholt habe, ist die Dinos, weil ich die mal komplett sehen wollte. Und den einen oder anderen aktuellen Disney-Film. Aber da sage ich mir auch so, muss ich dafür jeden Monat 12 Euro ausgeben, wenn ich dafür theoretisch für 8 Euro oder 10 Euro mehr die Blu-ray bekomme, in perfekter Qualität mit 4K und allem drum und dran. Ich muss mich nicht aufs Internet verlassen, ich muss mich nicht auf Kompressionsartefakte einlassen und so weiter, sondern ich kann es auch einfach so machen, dass ich mir den Film kaufe, habe den in perfekter Qualität da und es ist meiner. Ja? Der klassische Argument halt. Und andere sagen sich dann wieder, ey, wenn mir das jetzt hier langsam zu teuer wird, naja, da gibt es ja dann wieder die andere Seite, dann setze ich mir wieder den Piratenhut auf, wie ich es halt vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren auch schon mal gemacht habe. Und ja, der Markt hat sich geändert. Und zwar, als Netflix rauskam und vom DVD-Vertrieb quasi auf Streaming umgeschaltet hat. Das haben andere auch schon vorher versucht, aber die Infrastruktur war halt noch nicht so weit, ist sie ja teilweise heute immer noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt hat man gesagt, ey, ich bekomme alles bei Netflix, die Hersteller kaufen sich da, die Produzenten, die kaufen sich da ein, coole Sache, ich bezahle einen festen Betrag, Raubkopien brauche ich nicht mehr. Und das ändert sich jetzt alles. Und dann kommt Microsoft mit einer der größten Preiserhöhungen, die wir die letzten, ich weiß es gar nicht, hatten wir schon mal so eine hohe Preiserhöhung? Ich meine 50% mehr beim größten Game Pass Abo. Das machen die Leute nicht so einfach mit. Ich meine, der kleinste Game Pass Core kostet jetzt 2 Euro mehr. Und wenn du jetzt gesagt hättest beim Game Pass, hey, wir packen da jetzt mal 3 Euro drauf oder sagen wir mal von 18 auf 20 Euro, das wären bei 15 Millionen Abonnenten immerhin knapp 30 Millionen mehr für Microsoft im Monat. Aber nein, man muss jetzt sagen, nee, wir ziehen das jetzt komplett durch. Und zwar so weit, dass die Leute gesagt haben, seid ihr bescheuert? Wir werden jetzt den Xbox Game Pass kündigen. Und zwar in solchen Massen, dass der Game Pass die Microsoft-Server, die Kündigungsseite überlastet hat. Und das muss man sich erstmal geben. Wenn sowas passiert, das sieht man normalerweise nur bei einem gehypten Titel, wie zum Beispiel Hollow Knight Silksong, der vor kurzem sogar die Steam-Server lahmgelegt hat, was auch schon mal ein Novum ist. Und jetzt haben wir aber eine Kündigungswelle, die Server überlastet. Und dann merkt man schon, okay, da hat Microsoft einfach mal innerhalb von 24 Stunden wahrscheinlich, seitdem die Newsmeldung rauskam, ein paar Millionen Abonnenten verloren. Und das ist erstmal eine ordentliche Sache. 2 Tage später schon, oder war es vielleicht sogar 1 Tag später schon, hat Microsoft eine Pressemitteilung rausgegeben, hey Leute, wenn ihr noch Game Pass Abonnent seid, dann könnt ihr euren alten Preis erstmal behalten. Und da sage ich so, eieiei, das ist aber jetzt auch wirklich nur Schadensbegrenzung, die wir da haben, weil Lego Mio hat sich Microsoft damit keinen Gefallen getan. Wie gesagt, man kann nicht von dem schlechtesten Standpunkt kommen, den man hat momentan auf dem Konsolenmarkt. Man liegt weit hinter der PlayStation 5 und wenn es so weitergeht, dann hat die Nintendo Switch 2 auch schon die Xbox Series überholt. Das geht einfach nicht. Die guten Zeiten war zu Xbox 360. Warum? Weil Microsoft da einfach gekommen ist, ein Jahr vor der PlayStation 5, vor der PlayStation 3 und auch noch viel aktuellere Hardware angeboten hat. Und jetzt reden die Leute natürlich meistens über den Cell-Prozessor der PlayStation 3, der so revolutionär gewesen sein soll und so weiter und so fort, ne? Der so super war, wenn er denn gut programmierbar sein sollte und das ging bei einigen Herstellern nicht gut. Und Microsoft hat sich aber ein anderes Konzept gedacht. Man hat sich zwar den nominellen schwächeren Teilnehmer am Markt genommen, ATI anstatt Nvidia, also rein von der Technik her, aber ATI hatte damals schon die sogenannten Unified Shader. Das heißt, alte Grafikkarten waren immer darauf bedacht, du hattest Vertex Shader, also das heißt, wo Verticals im Raum verteilt werden. Du hattest Pixel Shader, also das heißt, wie werden die Shader am Ende aussehen? Und das war immer festgelegt in diese 2 Kategorien sozusagen. Und ATI waren damals die Ersten, die gesagt haben, nee, wir machen jetzt Unified Shader, also jeder Shader kann so angesprochen werden, wie es der Hersteller braucht. Und wenn wir heutzutage eines wissen, ist, dass der Grafikchip in einer Konsole die wesentlich wichtigere Komponente ist. Siehe zum Beispiel PlayStation 4, die CPU, die da drin war, die war eine Katastrophe. Also das war super langsam. Genauso übrigens wie bei der Switch 1, der Tegra-Chip, da die paar ARM-Kerne. Naja, da hat man denn wohl schon so mit der Lupe nach Geschwindigkeit gesucht. Aber der Nvidia-Grafikchip in der Switch 1 konnte das immer ganz gut abfangen. Und so funktionieren Konsolen seit jeher. Und das war halt der große Vorteil der Xbox 360. Du hattest top aktuelle Technik, die einfach zu programmieren war. Und schwupps hatten die Entwickler da richtig zeigbare Resultate, wie zum Beispiel in Elder Scrolls Oblivion damals, das damals offene Münder erzeugt hat, weil es einfach ein Spiel war, das kannte man von einer Vorgängergeneration, wie zum Beispiel der PlayStation 2 oder der Xbox 1 bzw. Original, wie man sie heutzutage nennen würde, überhaupt nicht. Das war einfach ein Riesensprung. Und da hat Microsoft alles richtig gemacht. Man war ein Jahr vor der Konkurrenz, auch ein bisschen Glück gehabt, weil Sony halt riesige Probleme hatte mit der PlayStation 3, bis sie endlich mal rauskam, auch wegen den Blu-ray-Lasern und so. Und natürlich der Preisunterschied, der enorm war. Ne? 299 Euro für die Einstiegsvariante, 399 Euro für die Variante mit Laufwerk, war weit vor der PlayStation drei, die damals für 499 und 599 Euro auf den Markt kamen. Und jetzt ist man an dem Punkt, man ist der Letzte auf dem Markt. Man versuchte irgendwie die Strategie durchzusetzen, hey, alles ist eine Xbox. Und irgendwie ist momentan gar nichts eine Xbox. Denn ja, wir haben hier zwar noch die Xbox Series X, aber die betreibt kaum jemand, weil wenn du die Spiele auch auf dem PC bekommst, spielst du die auf dem PC oder vielleicht ja jetzt auf den kommenden Xbox ROG Ally. Denn die Original Xbox Handheld, der ja auch geplant war durch Microsoft, den Phil Spencer ja auch schon bestätigt hatte, der wurde ja jetzt offensichtlich eingestampft, denn AMD hat gesagt, hey, wir brauchen 10 Millionen Chips, die wir absetzen können über dieses Projekt, wenn wir für euch einen extra Chip fertigen werden. Und da hat Microsoft gesagt, das können wir nicht garantieren. Denn bisher haben sich alle PC-Handhelds, Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go und wie sie nicht alle heißen, insgesamt 6,5 Millionen Mal verkauft. Und das innerhalb einer Zeit von knapp 3 oder 4 Jahren. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Und das ist eine Katastrophe. Das wäre auf dem Konsolensektor eine absolute Oberkatastrophe. 6,5 Millionen Einheiten, das ist die Hälfte von der Wii U. Und da sagt sich Microsoft dann natürlich zu Recht, wenn wir jetzt da extra einen Chip in Auftrag geben bei AMD, dann bleiben wir eventuell am Ende auf 8 Millionen Einheiten sitzen. Also lassen wir das mal lieber sein und satteln das um auf externe Anbieter. Der ROG Ally X soll aktuell ausverkauft sein. Ob das geschönte Zahlen sind oder so, wissen wir momentan auch noch nicht so richtig. Aber es ist schon bezeichnend, dass Microsoft diesen Schritt jetzt macht. Auf der anderen Seite hat man dann aber auch gleich gesagt, hey, wie sieht's denn aus mit der nächsten Xbox-Generation? Wird die überhaupt noch kommen? Und da würde ich jetzt mal behaupten, die nächste Xbox wird keine klassische Konsole mehr. Das ist Microsoft erstens zu teuer, zweitens kann man die nicht so gut skalieren und drittens wird es am Ende ein aufgeklebter PC sein. Dieses Asus ROG Ally X kommt ja jetzt mit einem modifizierten Betriebssystem auf den Markt, das extra angepasst wurde für die Handhelds. Weil bisher die Windows-Handhelds, seien wir ehrlich, ja, kannst du Windows 11 drauf laufen lassen, aber richtig praktisch ist das nicht, vor allem nicht auf so einem kleinen 8-Zoll-Screen oder so. Das bringt nicht viel, dafür ist Windows 11 nicht ausgelegt. Und deswegen gibt es jetzt diese extra angepasste Version. Und ich glaube auch, dass es diese extra angepasste Version ähnlich oder zumindest zu 90% identisch auch auf der neuen Xbox geben wird. Und dann sagt man sich einfach, hey, wir haben einen Game Pass für alles, wenn es den dann noch geben wird. Ich glaube schon, dass Microsoft noch daran festhält. Aber die müssen jetzt natürlich auch die Zahlen abwarten, wie sie final aussehen werden. Und dann wird man sich sagen, okay, das lohnt sich oder das lohnt sich nicht. Aber am Ende wird es nichts anderes werden als eine Steam-Maschine, sage ich mal, mit einem eigenen Betriebssystem, das aber PC-kompatibel ist, so dass man sehr schnell dann umschlagen kann. Denn die Verträge mit AMD laufen. Laut Insider-Information soll der Vertrag mit AMD auch schon über 10 Jahre geschlossen sein. Und deswegen wird sich AMD auch sagen, ey, ihr zieht das jetzt hier mal schön durch, sonst zahlt ihr uns ein paar Milliarden Strafe. Und das wird sich Microsoft zweimal überlegen. Denn der letzte Punkt, auf den ich hier wegen der Xbox-Debatte drauf zu sprechen kommen will, ist, dass wir, wir werden natürlich immer weiter sehen, dass die Xbox von dem klassischen Konsolengeschäft abrückt. Und Konsole war immer so, du hast sie subventioniert rausgegeben an deine Leute, verkaufst höchstmögliche Zahlen, zum Beispiel mit der Xbox 360, die es ja auch über 80 Millionen geschafft hat. Und da wird der Rest dann über die Software eingespielt oder über das Zubehör, Controller, Spiele, yada, yada, yada. Also ihr wisst Bescheid. Und da ist die aktuelle Xbox überhaupt nicht mehr. Man könnte jetzt natürlich sagen, hey ja, aber Microsoft kann ja nichts dafür mit den Tariffs, also das heißt mit diesem ganzen Kram, der da gerade in Amerika abläuft, mit den Preiserhöhungen und Technik überall. Und da sage ich, weiß ich nicht. Microsoft ist ein Milliardenkonzern. Auf der einen Seite, natürlich will man keine Verluste schreiben, aber es wäre für Microsoft jetzt auch kein Problem, da was abzufangen. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, was wir da noch sehen werden. Denn ich glaube, dass das klassische Konsolengeschäft bei Microsoft schon längst tot ist. Wir werden nur noch eine Wiederverwertung der Xbox-Marke sehen, so wie es Microsoft die letzten Jahre umgestellt hat. Everything is a Xbox und so weiter. Und dann werden wir nur sehen, dass Microsoft das möglichst vorsichtig skaliert. Denn es gibt halt nicht nur Phil Spencer, der da oben drin sitzt, oder die Sarah Bond, sondern es gibt halt einen Ober-CEO, und der nennt sich nun mal Satya Nadella. Der guckt sich natürlich die Xbox-Sparte an, auch wenn sie für Aktionäre eigentlich nur noch unter der Entertainment-Sparte geführt wird. Also man sieht keine einzelnen Xbox-Zahlen mehr, keine Verluste, keine Gewinne und so weiter, sondern nur noch unter diesem Punkt. Und der wird dann auch irgendwann sagen, ey Leute, die Kategorie, die macht einfach nicht genug Geld. Dieses Experiment, was wir vor 21 Jahren gestartet haben, das wird es, oder das ist jetzt grundsätzlich gescheitert. Die Original-Xbox war ganz cool, hat sich aber auch nur 20 Millionen Mal verkaufen können. Und die Xbox 360 war ein Glücksgriff. Und dann haben wir uns mit der Xbox One so dermaßen in die Nässe gesetzt, mit knapp 40 Millionen Einheiten, das immer noch keine schlechte Zahl ist. Aber wenn man sieht, wie bei der Konkurrenz die Abverkäufe wachsen, zum Beispiel PlayStation 5, die auch kaum verfügbare Spiele hat, aber immerhin sie mittlerweile über 70 Millionen Mal verkauft hat, oder eine Nintendo Switch 1, die bei 155 Millionen jetzt ungefähr liegen dürfte, dann ist das immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und wenn man sich das über 20, 21 Jahre anguckt, dann sagt sich Microsoft auch irgendwann, nee, das ist es nicht mehr. Unser Steckenpferd ist immer irgendwie noch der PC. Und deswegen wird die nächste Xbox auch ein teurer PC werden. Da kommen wir dann gleich noch im letzten Part drauf zu sprechen. Und den Rest können wir einfach skalieren. Da können wir dann einfach sagen, hey, diese Software, die wir da auf unserem Xbox-PC laufen haben, den können wir jetzt auch auf einer kleineren Box laufen lassen oder auf einem normalen PC oder so. Oder es gibt einen extra Desktop-Modus, so wie es jetzt Steam mit dem Big-Picture-Modus macht. Der Big-Picture-Modus ist nichts anderes als das Steam Deck-Overlay. Und genauso wird es Microsoft dann wahrscheinlich auch machen. Meine abschließende Meinung dazu ist, dass Microsoft in diesem Fall leider irgendwann vom klassischen Konsolenmarkt verschwinden wird. Und das tut mir sehr weh, weil Konkurrenz ist immer wichtig. Und wir sehen schon, wenn ein Konkurrent schwächelt, wie momentan Microsoft, dann sehen sich andere dazu aufgefordert, die Preise zu erhöhen. Und das kann gut gehen, kann aber auch schlecht laufen. Zum Beispiel PlayStation 5 Pro halte ich für schwierig. Deswegen werden wir mal sehen, wo da die Reise hingehen wird. Denn seien wir ehrlich, es ist wirklich eine schwierige Angelegenheit. Und auch dieses Hardware-Debakel, so sehr ich Technik auch feier, aber ich muss ja selbst anerkennen, Technik ist nicht der ausschlaggebende Punkt für Konsolen, sondern halt das, was man daraus macht. Und das sind halt nun mal die Spiele. Und da seien wir ehrlich, egal wie stark eine Konsole ist, sei es jetzt eine PlayStation 5 Pro, die momentan die stärkste Konsole auf dem Markt ist, PC wird die immer überbieten. Und da braucht man auch kein 2.000, 3.000 Euro PC für. Das geht schon so ab 1.300 Euro los. Und das liegt dann halt in Anführungszeichen, in ganz großen Anführungszeichen, nur noch 500 Euro über einer PlayStation 5 Pro. Ne? Und ja, jetzt ist halt wieder der Punkt angelangt, den wir vorhin bei der Xbox 360 angesprochen haben. Denn die nächste Xbox wird wahrscheinlich, wenn sie denn so kommt, noch mal wesentlich stärker werden als zum Beispiel die PlayStation 6. Aber auch hier wird wieder auf AMD-Hardware gesetzt. Und man hat schon gesagt, dass die nächste Xbox wahrscheinlich ein kompletter High-End-PC werden wird, aber wahrscheinlich auch dementsprechend viel Geld kosten wird. Und die PlayStation 6 sich eine ähnliche Hardware schnappen wird, aber dann halt im Sparbetrieb. Denn Hardware-Komponenten sind mittlerweile ganz gut skalierbar. Das muss man auch mal dazu sagen. Und deswegen kann man mit der gleichen Hardware eine Konsole mit 300 oder 400 oder 500 Watt Stromverbrauch betreiben. Oder aber, wie laut den Gerüchten jetzt gerade gemunkelt wird, auch mal eine mit 160 Watt, wie jetzt angeblich die PlayStation 6. Denn die PlayStation 6, und da kommen wir dann auch zum letzten Thema für heute, ist eine wichtige Angelegenheit. Denn Da haben sich jetzt Sony und AMD viel offensiver zu geäußert. Während AMD ja nur über Drittquellen, über Leaker quasi sich zum Xbox-Debakel geäußert hat, hat man nun mit AMD einen wesentlich, mit Sony einen wesentlich größeren Auftritt hingelegt. Denn es ist so, dass sie sich gemeinsam hingesetzt haben, also der Mark Cerny und der AMD-Vize Jack Wan, die haben sich quasi die Hand gegeben für Project Amethyst. Ist schwierig für einen Deutschen auszusprechen. Aber genau da soll es heute um die nächste Generation gehen. Und ich kann euch schon mal sagen, das, was wir jetzt hier erfahren werden, wird nichts großartig anders werden als auch in der kommenden Xbox. Denn beide Konsolen sollen mit AMD Zen 5 oder sogar Zen 6, also schon der nächsten CPU-Generation, und vor allem HDNA 5 kommen. Wir hatten ja jetzt gerade schon gesagt, die Grafikkarte ist immer das etwas Wichtigere in den Konsolen gewesen und HDNA 5 ist quasi, naja, den nächsten Schritt zu gehen in AMDs Hardware-Generation. Wir hatten das ja bei der Xbox 360, dass sie diese Unified Shader vor Nvidia reingebracht haben und vor der PS3, die immer noch sehr steif war, aber, also auch eine komplett andere Technik war. Aber dieses Mal könnte das AMD wieder gelingen und das wäre dann natürlich auch wichtig für den PC-Markt, sich gegen Nvidia mit neuer Technik wieder zu behaupten. Aber fangen wir erstmal an. Was ist denn jetzt so neu an der PlayStation 6? Es soll um Neural Arrays gehen. Das ist effizientes KI-Upscaling und KI ist ein Thema, das kann man so oder so sehen. Ich bin immer noch der Meinung, sobald KI nicht mehr auffällt, ist uns das völlig egal, woher die Frames kommen. Weil wenn KI perfekt funktioniert in Sachen Bildgenerierung, dann werden wir auch nicht mehr darauf verzichten. Es würde ja keinen Grund ergeben, warum auch. Und das ist eine spannende Angelegenheit. Diese Neural Arrays soll an der Effizienz von Upscalern wie zum Beispiel AMD FSR und Sony PSSR schrauben. Wobei ich glaube, dass Sonys PSSR, wie es jetzt zum Beispiel bei der PlayStation 5 Pro im Einsatz ist, wird wahrscheinlich durch AMDs wesentlich besseres FSR irgendwann ersetzt. Und das sind ja die Upscaling-Technologien, die es unter anderem auch ermöglichen, Frames zu generieren. In der Praxis soll das dazu führen, dass PSSR und Co. schneller und bei gleichbleibender Qualität arbeiten oder in derselben Zeitspanne bessere Ergebnisse erzielen. Also mit der Änderung soll nämlich der Overhead reduziert und die Skalierbarkeit verbessert werden. Was heißt das auf Deutsch übersetzt? Die Latenz wird besser. Das ist ja immer noch eine große Kritik bei diesen Upscaling-Algorithmen, weil KI ja immer im Voraus berechnet, was das nächste Bild sein könnte. AMD will jetzt aber auch einführen, dass man das letzte Bild gleichzeitig nochmal wiederholt, was bedeuten könnte, dass man dem Frame, der als nächstes durch die KI generiert werden könnte, schon mal mehr Informationen gibt, weil er die noch mal im Speicher hält, was ziemlich coole Sachen sind, wenn man ehrlich ist. Und diese Neural Arrays sollen auch dafür sorgen, dass man das cinematische Rendering auf ein neues Level heben soll. Das heißt, Raytracing und Path-Tracing wird nochmal viel besser werden. Diese Echtzeitbeleuchtung, die wir jetzt über mehrere Generationen Nvidia RTX-Karten und natürlich auch AMD-Karten hatten und auch Intel-Karten, die darf man natürlich nicht vergessen, das erreicht jetzt langsam ein Level, wo es selbstverständlich wird, so eine Beleuchtung zu generieren. Und auch AMD hat jetzt durch die letzte Grafikkartengeneration, die 9000er-Generation, da nochmal kräftig aufgeholt. Und gerade die 9070 XT ist auch durchaus ein bezahlbares Stück Hardware, was schon viel Bildqualität mit sich bringt, gerade mit AMDs FSR-Technologie, die jetzt nochmal wahnsinnig erweitert wird. Ich weiß nicht, ob ihr mal was von dieser Toy Store Demo Nummer 2 mitbekommen habt. Die Toy Store Demo war mal ein Showcase von AMD, was Leuten die Münder offen stehen lassen hat, weil man einfach im Hintergrund so eine Unschärfe hatte. So wie bei Filmen, so wie wir es kennen bei modernen Filmen, wenn ein Charakter im Vordergrund treten soll, dann ist der Hintergrund halt verschwommen und so. Und das war damals noch so ein ganz neues Ding, ohne dass das irgendwie in irgendeiner Weise ausfranste oder ähnliches. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Muss man mal ehrlich gestehen, das ist ein Feature, das Spiele nochmal plastischer gemacht hat. Und von dieser Toy Store Demo gab es jetzt zum Release der 90-70er Generation nochmal eine Path-Tracing-Demo, was ja momentan AMD nicht so gut verkraftet wie Nvidia. Aber AMD wollte zeigen, hey, wir können auch Path-Tracing. Und das ist eine Sache, damit hat AMD, obwohl sie die letzte Chip-Generation eigentlich nur überarbeitet haben, nochmal einen Riesensprung nach vorne versetzt, näher an Nvidia ran. Und es könnte sein, dass sie mit UDNA bzw. RDNA 5, also der neuen Grafikkartengeneration, jetzt nochmal richtig aufholen werden oder vielleicht Nvidia sogar einholen könnten. Es gibt auch noch Radiance Cores, die sollen dann auch nochmal dafür sorgen, dass Raytracing auch nochmal wesentlich effizienter arbeiten kann. Das sind dedizierte Hardware-Blöcke, auf die die Rechenarbeiten für das sogenannte Ray-Traversal ausgelagert werden. Also das heißt, bisher mussten Standard-Shader-Einheiten die komplexe Suche nach Schnittpunkten zwischen Millionen von Lichtstrahlen und Abermillionen von Dreiecken übernehmen. Aber dass die Radiance-Cores sollen das jetzt auch diese Suche übernehmen. Das heißt, es gibt extra Hardware-Abschnitte, die darauf spezialisiert sind, diese Suche parallel zu berechnen. Damit würde Raytracing natürlich nochmal wesentlich schneller werden. Ja, also das heißt, man könnte viel mehr parallelisieren. Das heißt, die Shader-Cores würden einfach entlastet werden. Ne? Und das würde bedeuten, hey, ein extra Chip übernimmt diese Berechnung zwischen Polygon und Lichtstrahlen und würde extra dafür ausgelegt sein. Erinnert mich ein bisschen an diesen genannten Motion Flow Accelerator von Nvidia, der bei der RTX 4000er Generation noch für diese Zwischenbildberechnung gesorgt hat. Der ist mittlerweile aber auch schon wieder Vergangenheit, weil sie ja mittlerweile ihre Tensor Cores der neuesten Generation haben, die das übernehmen könnte. Und außerdem soll man auch nochmal an der Komprimierung arbeiten. Also das heißt, mehrere Daten könnten in Blöcke zusammengefasst werden und damit wesentlich effizienter durchgeschickt werden, ohne dass es große Latenzen gibt, was ja das Riesenproblem ist, gerade bei der AI-Berechnung. So, jetzt habe ich viel über Technik geredet und ich weiß, Technik, da schläft Tim immer ein, aber ihr wisst, wenn ich alleine bin, dann muss ich auch darüber reden. Es geht einfach darum, die nächste Konsolengeneration könnte eventuell wieder dafür sorgen, dass wir technisch so weit auf einem Stand sind, dass wir aktuelle PCs überbieten könnten. Und das wäre das erste Mal seit der Xbox 360. Denn die Xbox One und die PlayStation 4, die haben ja damals mit relativ schwacher PC-Hardware denn dafür gesorgt, dass man gute Spiele rendern kann und so weiter und so fort. Aber es ist halt ein Punkt, wo ich sagen könnte, wow, AMD, Chapeau, ihr habt es geschafft. Ihr seid seit Jahren hinter Nvidia in Sachen Technik und jetzt habt ihr es mit einem Sprung geschafft, das nochmal rauszubringen. Jetzt ist natürlich die Sache, wir haben jetzt so viel über PlayStation geredet, aber genau dieser Chip wird mit 100%iger Garantie ebenfalls auch auf der Xbox so kommen. Denn auch auf der Xbox heißt es, UDNA oder beziehungsweise RDNA 5 und Zen 6 sollen Einzug halten. Vielleicht sogar nochmal mit stärkerer oder mit mehr Power, die sie ziehen kann und damit halt am Ende auch mehr Frames, die sie generieren könnte. Aber seien wir ganz ehrlich, in der Konsolengeneration hat das nie wirklich jemanden interessiert. Wenn du jemanden haben wolltest, der wirklich was Einzigartiges haben wollte, dann hat er teilweise auch 4.000, 5.000 Euro für einen PC ausgegeben. Und eine Konsole muss natürlich immer noch preislich attraktiv sein. Bisher zumindest. Wenn wir uns jetzt allerdings die Xbox-Entwicklung so angucken, dann halte ich das für schwierig. Und der Spielemarkt ändert sich ja auch gerade. Ich meine, jetzt um das nur ganz kurz anzuschneiden, EA wurde jetzt aufgekauft von so einem saudi-arabischen Investmentfonds. Was schwierig ist, sage ich mal, in mehreren Beziehungen. Saudi-Arabien ist ein bisschen schwierig in Sachen Menschenrechte und was da noch dazugehört, auch von der Trump-Gruppe und so weiter. Wobei ich glaube, die haben da nicht viel zu sagen, sondern ich glaube, das ist eher so ein bisschen ein Ausreißer, sage ich mal, dass man nicht nur behauptet, man hat sich jetzt nur von Saudi-Arabien kaufen lassen, sondern dass Amerika auch irgendwie noch drinsteckt bei EA, dass das nicht allzu sehr einseitig wirkt und so. Und das ist halt der Punkt, den ich da so sehe, wenn ich ehrlich bin, dass man nicht nur ganz, sagen wir einfach mal, das Schwierige auf EA dann schieben kann, sondern, Quatsch, nicht auf EA, sondern auf Saudi-Arabien schieben kann, sondern einfach sagt, hey, guck mal, die sind ja auch noch mit im Boot. Das wird der einzige Grund sein. Ansonsten, dieser PIP, dieser Public Investment Pool, glaube ich, heißt das übersetzt, schlagt mich bitte nicht, der ist bald an der Billion Euro, nicht an der Billion Dollar, ja, was nicht viel wäre, sage ich mal, für heutige Verhältnisse, sondern wirklich über 950 Milliarden stecken da mittlerweile drin. Also die 55 Milliarden, die man da für EA ausgegeben hat, die werden, ja, das ist so ein Zucken, sage ich mal, irgendwo an der Kontogrenze, die wahrscheinlich innerhalb von, keine Ahnung, ein, zwei Jahren da auch wieder drin stecken. Und während EA da eine Neuverschuldung hat von 20 Milliarden, um dann den Wert der Firma so ein bisschen zu senken, um das gut aufkaufbar zu machen und so. Es ist eine eigenartige Spieleindustrie momentan. Nintendo kriegt gerade auch ihr Fett weg, die mit ihrem Hack, sage ich mal. Und die Leute sind unzufrieden mit der Preisgestaltung. Und Microsoft macht ein ganz anderes Ding. Wer weiß, ob wir in ein paar Jahren überhaupt noch von dem Konsolenmarkt reden, sondern eher von, ja, wir haben da PlayStation und wir haben eine Switch, wobei die Switch kriegt immer mehr Konkurrenz, vielleicht ja von günstigeren PC-Handhelds und diese können dann wiederum alles wieder abspielen, was ihr in euren ganzen Bibliotheken habt, egal ob es Epic Game Store ist, egal ob es Steam ist und. Und da bin ich immer noch der Meinung, jeder der drei Competitor muss sich gerade umsehen, PlayStation, dass sie wieder anfangen, gute Titel rauszuholen, damit auch der aktuelle Drive erhalten bleibt, weil diese 70 Millionen PlayStation 5, das wiederholt sich nicht nochmal ohne gute Exklusivtitel. Das glaube ich eher weniger und das merkt man jetzt auch. Ich meine, Sony könnte schon bei mehr Konsolen sein, wenn wir ehrlich sind. Im letzten Jahr hat man nur 10 Millionen Konsolen verkauft. Das ist immer noch eine ordentliche Zahl dafür, dass keine vernünftigen Titel dafür rauskommen oder kaum. Außer vielleicht jetzt ein Ghost of Yotei oder so. Aber seien wir ehrlich, es wird sich einiges ändern. So, und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende dieses Roundups. Es war klar, dass es ein bisschen kürzer wird. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr so ein bisschen meine Meinung aufnehmt und auch vielleicht so ein bisschen teilen wollt oder vielleicht auch ein bisschen was dagegen sagt. Ich bin sehr gespannt da auf die Kommentare. Und ja, wie gesagt, auf YouTube gibt es uns mittlerweile auch, also kommentiert auch fleißig rein, ist eine öffentlich verfügbare Folge. Und es gibt aber auch Unterstützer, die uns das alles hier ermöglichen. Wir machen ja im Grunde genommen keine Werbung, aber dieses Mal müssen wir zu oder wollen wir auch die Unterstützer am Ende erwähnen. Und das sind der Robin 306, der Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Serio Gael, Michael Bormann, Nightbert, Mjom Mjom Mjom, Ape Fiction, Sashi 1987, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal Marius Wagner, BJK, PS5 Pro Player, N64 Gamer X2, Peter Beugmann, Kevka, Axel Swiss, dann der Kevin Ecker und neu dazugekommen der Ken VF. Danke an Patreon, die schaffen es wenigstens, die Mails pünktlich rauszuschicken. Und unsere 15 Euro Allzeitunterstützer Janis Just und Pitchen. Und ja, das sind die Leute, die ab 10 Euro dazu stoßen, aber natürlich auch vielen lieben Dank an alle, die auch schon ab 5 Euro dabei sind. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, hast du eigentlich doch ganz cool gemacht dafür, dass du alleine warst. Vielleicht habt ihr ja noch Bock auf andere Podcasts mit vielen anderen Leuten, wie zum Beispiel dem Sam, dem Tim, dem Matthias da und dem Marcel natürlich mit unserem speziellen Format exklusiv hinter der Paywall, wo wir auch mal über andere Themen reden als nur Videospiele. Dann schaut da gerne mal rein. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss.